Und ich erinnere mich noch ganz gut daran, wie ich in einer Unterrichtsstunde in meiner Bibelschulzeit da saß und ein Theologieprofessor uns mit in die Situation hineingenommen hat, dass du die ehrenvolle Aufgabe hast, am Heiligabend zu predigen. Und er hat so ein bisschen karikiert, wie unterschiedlich doch die Erwartungen der Leute sind an so einem Heiligabend, wie das dann stattfinden muss. Also von denen, die gesagt haben, das muss möglichst schnell gehen, weil die Weihnachtsgans ist ja schon im Ofen und schmort da vor sich hin. Auf der anderen Seite die, die sagen, oh, also die Botschaft muss ganz klar und deutlich verkündigt werden und umfassend und wir müssen uns genug Zeit nehmen, an Jesus zu denken an diesem Abend. Und dann kann es ja noch sein, dass man jemand mitgebracht hat in den Weihnachtsgottesdienst, der vielleicht sonst nicht viel mit Jesus am Hut hat. Und man freut sich so richtig, dass der Onkel oder die Tochter oder der Freund oder wer auch immer mal mitgekommen ist endlich. Und ich weiß noch gut, wie mein Dozent dann auch das karikiert hat und gesagt hat, dass auch da die Erwartungen sehr unterschiedlich waren. Da gibt es die einen Vertreter, die dann am liebsten zu dir als Prediger noch kommen würden vorher und sagen würden, also ja, heute ist nach jahrelanger Vorarbeit endlich Onkel Hans mitgekommen und ich freue mich ja so darüber und bitte sei aber ganz behutsam in deinen Aussagen und mach möglichst einladende Worte und versuch möglichst, ihm nicht auf die Füße zu treten, ihn nicht zu verprellen, sodass er auf jeden Fall wiederkommt. Das ist so die eine Fraktion. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Gegenposition, die am liebsten vor der Predigt nochmal zu dir kommen würden und die sagen, gib's ihm, gib's ihm. Ja, so stand mein Theologieprofessor dann vor mir. Das war sehr amüsierend. Also nach dem Motto, jetzt oder nie. Und die Vorstellungen, wie wir Menschen von Jesus erzählen sollen, die können ja tatsächlich sehr unterschiedlich sein. Also auf der einen Seite diese Meinung, also wir müssten ganz schonend den Menschen beibringen, was das mit Jesus auf sich hat. Und das bedeutet dann, dass wir möglichst erstmal die schönen und angenehmen Seiten hervorheben und das Thema Umkehr und Nachfolge, das verschieben wir ins Kleingedruckte. Auf der anderen Seite dann die nach dem Motto, friss oder stirb. Ja, also wir fackeln nicht lange, sondern wir sagen ganz schnell, was Sache ist. Keine Ahnung, auf welcher Seite ihr euch so wiederfinden würdet. Spannend ist auf jeden Fall, wie Jesus Menschen begegnet und wie er darüber geredet hat, zu sich einzuladen. Und wenn man sich die Evangelien so anschaut, verschiedene Stellen, dann sieht man, dass Jesus immer Klartext geredet hat und dass er mit seiner Einladung zu sich in die Nachfolge ganz oft sogar Menschen ausgesiebt hat. Und genau so eine Stelle haben wir heute Morgen vor uns und so lautet unser Thema von heute Morgen, keine halben Sachen. Und wir schauen zusammen in Johannes 12, die Verse 20 bis 36. Johannes 12, die Verse 20 bis 36. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Die Volksmenge antwortete ihm nun, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, Glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. In vielerlei Hinsicht sieht man heute Morgen in diesem Text, dass es für Jesus keine halben Sachen gibt. Weder was seine eigene Person angeht und auch nicht was uns und unser Leben angeht. Und wir wollen heute Morgen drei Punkte dazu näher beleuchten. Und der erste Punkt wird der ausführlichste sein, der heißt ganze Nachfolge. Und es geht um Vers 20 bis Vers 26. Wenn wir uns zurückerinnern an letzte Woche, dann endete unser Text in Johannes 12, Vers 19 mit den Worten von den Pharisäern über Jesus: Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Und jetzt in Vers 20 und 21 sehen wir, dass Jesus nicht nur das Interesse von den Juden damals geweckt hat, sondern dort heißt es: Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Diese Griechen, die hier erwähnt sind, sind entweder sogenannte Proselyten, also Nicht-Juden, die zum Judentum konvertiert waren offiziell, oder es waren Gottesfürchtige aus der griechisch sprechenden Welt. Auf jeden Fall wird deutlich, dass sie dem jüdischen Glauben sehr zugeneigt waren. Und das sieht man vor allem daran, dass sie zum Passafest ebenfalls hinaufgegangen sind, um dort Gott anzubeten. Und diese Griechen, die hatten ebenfalls von Jesus gehört und es weckte ihr Interesse. Interessanterweise kamen sie jetzt aber nicht direkt zu Jesus, sondern sie wenden sich an Philippus mit diesen Worten hier: Herr, wir möchten Jesus sehen. Und Philippus soll wie so eine Art Mittelsmann funktionieren an dieser Stelle. Und an sich ist das ja ein sehr guter Wunsch, den sie da haben. Und wir kennen auch ihre Intention dahinter nicht weiter, was sie genau beabsichtigt haben damit. Wollen wir auch gar nicht bewerten. Aber es schien in dieser Situation für die Griechen hier gar nicht so leicht gewesen zu sein, an Jesus heranzukommen. Also wandten sie sich an Philippus. Warum ausgerechnet an Philippus? Das bleibt ein Stück weit offen. Eine Variante wäre, dass er einen griechischen Namen hatte. Vielleicht gab es dadurch eine gewisse Verbindung. Vielleicht hat es aber auch noch einen anderen Grund. Und zwar ist Philippus genau wie Andreas, der dann auch Erwähnung findet, im Johannesevangelium schon an zwei anderen Stellen herausgestochen als jemand, der sich für andere Menschen eingesetzt hat. Wenn wir uns ganz zurückerinnern an den Anfang der Predigtreihe eher, da haben wir in Johannes 1, Vers 39 bis 45 davon gelesen, wie Philippus und Andreas beide zu Jesu Jüngern geworden sind und wie sie unmittelbar danach beide jemand zu Jesus geführt haben. Und dann ein bisschen später in Johannes 6, Vers 5 bis 9, da treten die beiden wieder in Erscheinung bei der Speisung der 5000 und sie sorgen sich mit darum, beziehungsweise machen sich Gedanken darum, dass die Menschen versorgt werden. Also es waren durchaus schon in der Vergangenheit welche, die sich von Gott gebrauchen lassen haben. Ob das der Grund war, warum sie jetzt ausgerechnet die Griechen Philippus ausgesucht haben, bleibt ein Stück weit spekulativ. Aber zumindest machen sie damit keinen Fehler, sondern sie suchen sich den Richtigen aus, weil Philippus wird für sie aktiv. Nun scheint Philippus an dieser Stelle selbst ein bisschen unsicher zu sein, mit diesem Anliegen sofort zu Jesus zu gehen. Stattdessen geht er zu seinem Kompagnon, zu Andreas. Und davon lesen wir in Vers 22. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Man denkt sich, ganz schön kompliziert. Ja? Also warum? Machen die sich so kompliziert? Was verunsichert Philippus vielleicht an dieser Stelle? Vermutlich hatten die beiden noch die Worte von Jesus im Ohr, der in Matthäus 15, Vers 24 sowas gesagt hat wie: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Oder auch die Situation, wo sie ausgesandt wurden in Matthäus 10 und wo Jesus ihnen gesagt hat, dass sie nur zu den Israeliten gehen sollten. Und auch später in der Apostelgeschichte sieht man dann, dass die Jünger damals erstmal gar nicht wahrhaben wollten, dass das Evangelium auch für Nichtjuden gelten sollte. Aber sowohl Philippus als auch Andreas, die blieben an dieser Stelle nicht stehen, sondern sie kamen mit dem Anliegen zu Jesus und so ließen sie sich als Werkzeuge von Gott gebrauchen. Und damit werden sie für uns einmal mehr zum Vorbild an dieser Stelle, wenn es darum geht, dass wir uns einsetzen, dass andere zu Jesus kommen. Die beiden sahen ja diese suchenden Menschen und sie waren bereit, sich dafür einzusetzen und vielleicht sogar ein Stück weit über ihren Schatten zu springen, über ihr natürliches Empfinden. Und ihr Vorbild fordert uns heraus, dass wir uns einmal fragen, wie wichtig ist es mir eigentlich, dass Menschen zu Jesus finden? Ja, sehe ich Suchende? Habe ich einen Blick für Suchende? Habe ich ein Herz für Suchende? Bin ich bereit, mich für sie einzusetzen? Bin ich bereit, selbst so ein Mittelsmann zu werden, mich als Werkzeug von Gott gebrauchen zu lassen, auch dann, wenn ich vielleicht selbst eher unsicher bin in der ganzen Situation? Und gerade wenn ich unsicher bin und gar nicht so richtig vielleicht weiter weiß, ist mein Weg dann auch so, dass ich mich an Jesus wende, dass ich für die Menschen bete und sie im Gebet vor Gott bringe. Philippus und Andreas sind hier zwei gute Vorbilder für uns an dieser Stelle, weil sie es auf dem Herzen tragen, Menschen zu Jesus zu führen. Und nun lesen wir in Vers 23 die Antwort von Jesus auf diese Anfrage, die für uns erstmal recht außergewöhnlich wirkt. Da heißt es ab Vers 23, Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also, komische Antwort. Jesus geht erstmal gar nicht weiter auf diese Anfrage ein, zumindest im ersten Moment nicht, auch wenn er später dann indirekt das doch tut. Aber Jesus spricht jetzt hier auf einmal viel mehr von sich selbst und von dem bevorstehenden Weg, den er zu gehen hat. Und immer wieder kam im Johannesevangelium diese Formulierung, dass die Stunde Jesu noch nicht gekommen war. Denken wir mal an den Anfang seines Dienstes zurück, in Johannes 2, Vers 4, wo er das selbst explizit gesagt hat. Zwischendurch dann in Johannes 7, Vers 30 heißt es das nochmal. Und jetzt hier an dieser Stelle heißt es ausdrücklich, dass seine Stunde nun gekommen ist. Es ist die Stunde oder anders ausgedrückt der Zeitpunkt, an dem Jesus verherrlicht werden sollte. Und man sieht an den Worten Jesu hier, dass nichts für ihn plötzlich und unerwartet kam und er das über sich ergehen lassen musste, sondern er nahm im vollsten Wissen absolut freiwillig diesen Weg auf sich und erkannte Zeitpunkt und bestimmte sogar Zeitpunkte. Interessanterweise spricht Jesus jetzt hier an dieser Stelle von sich als dem Sohn des Menschen. Und das, obwohl er kurz vorher noch als der König aufgetreten ist. Ja, aber hier tritt er als Mensch so richtig wieder in den Vordergrund. Und nun sagt er, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Das Wort hier für verherrlicht kann man auch übersetzen mit gepriesen oder geehrt. Und man denkt wahrscheinlich, wenn man gepriesen oder geehrt oder verherrlicht liest, an eine Sache am allerwenigsten. Und das ist Tod. Aber genau davon spricht Jesus in Vers 24 und benutzt ein Bild aus der Umwelt, wenn er hier sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. In dieser bildlichen Sprache ist Jesus das Weizenkorn, das sterben muss, damit daraus etwas erwachsen kann. Und genauso wie ein Same keine Frucht bringen kann, wenn er einfach auf der Erdoberfläche liegen bleibt, genauso wird Jesus keine Frucht für die Ewigkeit hervorbringen, wenn er einfach nur als Mensch, als perfekter Mensch, auch weiter auf dieser Erde gelebt hätte. Es brauchte also unbedingt seinen Tod und seine Auferstehung, damit der Same aufgeht, damit viele Menschen zur Rettung und zu ewigem Leben kommen konnten. Und so war Jesus bereit, sich kurze Zeit später ans Kreuz schlagen zu lassen und dort an deiner und meiner Stelle für unsere Sünden zu sterben. Anders wäre Rettung niemals möglich gewesen und das Resultat daraus wäre gewesen, der Himmel wäre leer geblieben. Kurz ausgedrückt, der Tod des einen bedeutet das Leben für viele. Der Tod des einen bedeutet das Leben für viele und sein Sterben am Kreuz ermöglicht für jeden, der an ihn glaubt, das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott. In Jesaja 53, in dem Vers 11, das ist ja so ein ganz bekanntes Kapitel, Jesaja 53, und im Vers 11, da steht etwas so Aussagekräftiges über Jesus, was mit unserer Situation hier zu tun hat. Da heißt es, um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Und genau das geschah am Kreuz. Jesus, der Gerechte, lud deine und meine Sünde auf sich und starb dafür am Kreuz, damit wir vor Gott als gerecht angesehen werden können. Und Jesaja sagt es hier schon so deutlich. Und dieser Weg, der war für Jesus alles andere als leicht. Und hier in Jesaja 53, Vers 11, da ist die Rede von der Mühsal seiner Seele. Oder die neue evangelistische Übersetzung übersetzt hier mit Seelenqual. Und das war es tatsächlich. Eine absolute Seelenqual, die wir uns nicht mal im Ansatz vorstellen können. Aber weißt du, warum er diese Qual ertragen hat? damit er Frucht bringt. Und wer oder was ist diese Frucht? Das sind wir, du und ich, wenn du an Jesus als deinen Herrn und Retter glaubst. Und wer den Samen gelegt hat und wer die Frucht gebracht hat, das ist Jesus allein. Und deshalb gebührt ihm allein auch alle Ehre für das, was er da getan hat. Er war bereit, sein Leben zu geben, um dir und mir ewiges Leben zu verschaffen. Man könnte sagen, Jesus ist all in gegangen für uns. Und die große Frage ist jetzt, bist du bereit, all in für Jesus zu gehen? Und da knüpft Jesus weiter an in Vers 25 und 26. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. An dieser Stelle macht Jesus sehr deutlich, worum es ihm geht. Ja, wir haben nochmal im Hinterkopf, dass da Menschen waren, die wollten Jesus sehen. Aber für Jesus ist es viel bedeutsamer. Es geht ihm um viel mehr als nur gesehen und begeistert vielleicht angeschaut zu werden. Es geht ihm auch um mehr, als dass Menschen irgendwie Hauptsache an ihn glauben und ihre Sündenlast los sind. Nein, für Jesus geht es darum, dass Menschen, dass du und ich, ihm nachfolgen. Gewissermaßen wendet Jesus dieses Prinzip von dem Weizenkorn in Vers 25 hier auf uns an. Und zwar in dem Sinne, dass er sehr deutlich macht, dass nur der zu ewigem Leben gelangen kann und zu ihm gehören kann, der bereit ist, sein eigenes Leben mit all seiner Selbstbestimmung, mit all seinen Zielsetzungen, mit dem eigenen Willen, mit den eigenen Maßstäben und so weiter völlig hinten anzustellen und auf der anderen Seite Jesus und seine Herrschaft ganz zu akzeptieren über das eigene Leben. Dietrich Bonhoeffer, das ist, glaube ich, für viele ein Begriff, der hat das mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, wenn Christus einen Menschen ruft, fordert er ihn auf, zu kommen und zu sterben. Und genau darum geht es. Wenn Jesus hier sagt, wer sein Leben liebt, verliert es, wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das sind krasse Worte, weil wir lieben unser Leben und wir lieben, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, so sehr. Ja, in uns als sündigen Menschen sträubt sich alles dagegen, das Heft ganz aus der Hand zu geben und uns komplett hinten anzustellen, in unseren Wünschen, in unseren Bedürfnissen. Und es sträubt sich alles dagegen, dass wir uns jemand anders vollkommen ausliefern sollen. Nun will Jesus hier nicht zum Ausdruck bringen, dass wir unser Leben als solches verachten sollen. Ja, vielmehr ist es ja eine Gabe Gottes, die er uns geschenkt hat und wir sollen es wertschätzen und auch als Gabe Gottes ansehen. Also in dem Sinne bedeutet dieses, sein Leben in dieser Welt zu hassen, nicht, dass wir aktiv jetzt anfangen, unser Leben zu verachten oder sogar anfangen, das selbst zu zerstören. Das Wort hassen ist hier vom Gedankengang her vielmehr wiederzugeben mit weniger lieben, in diesem Sinne. Und das machen andere Stellen deutlich. Zum Beispiel sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 37 und 38, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Auch im Alten Testament sehen wir Illustrationen teilweise für dieses Hassen im Sinne von weniger lieben. Zum Beispiel in 1. Mose 29, Vers 30 und 31, da ist die Rede davon, dass Jakob in Vers 30 Rahel mehr liebte als Lea. Und in Vers 31, ein Vers danach, heißt es dann, dass der Herr sah, dass Lea gehasst war. Ja, und in dem Sinne sieht man, wie das verwendet wurde oder wie das miteinander verbunden wurde. Also es geht im Kern darum, dass ich Jesus und was er will mehr liebe als mein eigenes Leben und dass ich Jesus und was er will mehr liebe als das, was ich will. Es geht hier darum, einen Kontrast aufzubauen. Entweder du hältst an deinem selbstbestimmten Leben fest oder du unterstellst dich voll und ganz Jesus. Entweder du verleugnest dein eigenes Ich und du lässt Jesus auf den Thron deines Lebens oder du bleibst dort selbst sitzen und du wirst merken, dass du dein eigenes Ding einfach weitermachst. Und Jesus sagt, die Folge wird dann sein, dass du dein Leben verlieren wirst. Das heißt, du trägst die Rechnung für deine Sünde selbst. Und du wirst die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen, sondern du wirst in der Ewigkeit unter Gottes Zorn stehen bleiben. Und das bedeutet die Hölle. Und dann mag sich der ein oder andere fragen, ja, gibt es denn nichts dazwischen? Also kann ich nicht Jesus annehmen, ohne bereit zu sein, ihm gleich voll nachzufolgen. Ja, anders ausgedrückt, gibt es echtes Christsein auch ohne Nachfolge oder vielleicht mit so ein bisschen Nachfolge? Und die Antwort in der Bibel, die wir finden, lautet nein. Nur der, der von seinem selbstbestimmten Leben umkehrt, der Buße tut und der ganz bewusst Jesus die Herrschaft seines Lebens unterstellt, nur der hat verstanden, worum es wirklich geht eigentlich. Nur wer sich beugt und wer sich Jesus ausliefert. Und natürlich, und das schließt das ein, muss Nachfolge in unserem Leben im Einzelnen immer weiter wachsen. Und es muss immer mehr Gestalt gewinnen. Wir erkennen die Tragweite der Nachfolge ja nicht gleich vollumfänglich, sondern im Laufe unseres Lebens wird uns deutlich, wie sich unsere Nachfolge in den einzelnen Situationen und Lebensbereichen dann auswirkt. Und Gott arbeitet Stück für Stück an unserer Christusähnlichkeit. Tag für Tag geschieht das. Deshalb sagt Jesus dann in Lukas 9, Vers 23 auch folgende Worte: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Also jeden Tag aufs Neue will ich mich daran erinnern, für wen ich heute eigentlich leben will. Will ich mich daran erinnern, dass ich Jesu Willen in verschiedenen Bereichen und Situationen meines Lebens zur Umsetzung bringen soll. Und alles basiert auf dieser Grundsatzentscheidung bei der Bekehrung, die da lautet: Ich will nicht mehr meinem eigenen Willen weiter Folge leisten, nicht mehr nach meinen Maßstäben leben, sondern Jesus soll der Herr meines Lebens sein. Ich will mich ihm unterstellen, ich will ihm folgen, er verfügt ab sofort über mein Leben. Das drücken wir aus, wenn wir uns wirklich bekehren, wenn wir eine 180-Grad-Wende machen. In diesem Sinne gibt es also bei Jesus nur ein ganz oder gar nicht. Und das sagt hier der Vers 26 auch so deutlich: Wenn mir jemand dient, oder die Schlachter 2000 übersetzte, wenn mir jemand dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Folge mir nach. Das ist der klare Aufruf, den Jesus an ganz vielen Stellen gegenüber Menschen äußert. Und zum Beispiel in der Begebenheit vom reichen Jüngling in Matthäus 19 sehen wir, dass Jesus in dieser Hinsicht auch keine Kompromisse macht, wenn jemand überlegt und sagt: Ja, ich bin nicht bereit, dir ganz nachzufolgen. Jesus sagt ganz oder gar nicht. Wenn man das alles so liest und hört, dann ist das ja alles andere als einladend. Also, ja, entsage deinem eigenen Ich und unterstell dich ganz, voll und ganz Jesus allein. Das ist ja äußerst unattraktiv und klingt absurd im Leben für viele Menschen. Und es ist ein absolutes Wagnis zu sagen: Ich nehme diesen Ruf Jesu ernst und ich folge ihm. Aber es lohnt sich. Und das wird jeder bestätigen, der diesen Weg im Vertrauen auf ihn gegangen ist. Und wir müssen, glaube ich, eine Illusion dabei über den Haufen werfen. Und zwar die Illusion, dass ein Leben in Selbstbestimmung besser ist als ein Leben unter Gottes Herrschaft. Ja, das ist eine Illusion. Und wir denken oft so oder wir empfinden so, aber es ist nicht so. Weil nur bei ihm, nur bei Gott selbst ist wahres Leben zu finden und nur durch ihn und durch sein Wort gelingt tatsächlich Leben. Jesus gibt uns am Ende von Vers 26 hier eine Verheißung, eine wunderbare Verheißung, finde ich, für jeden, der sagt: Ja, ich unterstelle mein Leben Jesus und ich diene ihm. Und zwar sagt er: Wir werden bei ihm sein und Gott, der Vater selbst, wird uns ehren. Er wird unsere Treue belohnen und er wird uns Wertschätzung entgegenbringen. Und es gibt nichts, was so bedeutsam wäre, wie wenn du Gunst in Gottes Augen gefunden hast. Das heißt, du darfst dich heute Morgen ermutigen lassen, gerade von diesen Worten. Und auch das, wenn deine Nachfolge vielleicht mühsam ist irgendwie und du merkst: Boah, das kostet mich viel. Oder wenn vielleicht auch kein Mensch deinen Dienst gerade sieht oder deine Investition wertschätzt und wahrnimmt. Wenn du ihm treu folgst und dienst, dann wird der Vater dich ehren. Das ist eine wunderbare Zusage an dieser Stelle. Kurz ausgedrückt: Wenn du Gott ehrst, dann wird er dich eines Tages ehren. Wir haben in diesem ersten Punkt sehr deutlich gesehen, dass es bei Jesus keine halben Sachen gibt, wenn es um unsere ganze Nachfolge geht. Und vielleicht hat der ein oder andere diesen Ruf: Folge mir nach, schon öfters vernommen, aber du hast darauf noch nicht reagiert. Und ich will dich ermutigen, Ja dazu zu sagen und ganz bewusst diesen Schritt in die Nachfolge zu gehen, wenn das noch nicht geschehen ist. Es hat, wie ich es eben schon gesagt habe, auf lange Sicht wahrscheinlich noch nie ein echter Nachfolger Jesu bereut, dass er gesagt hat: Ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen. Er war manchmal schwer und er kostet viel, ja, aber er lohnt sich und es ist der richtige und der gute Weg. Aber bei all dem, was wir in diesem ersten Punkt gesehen haben und bedacht haben, was, glaube ich, vielen von uns als Christen geläufig ist, ja, was wir schon oft gehört haben, will ich uns herausfordern, dass wir uns neu fragen, wie steht es denn um meine ganze Nachfolge? Wächst sie noch oder ist sie eingeschlafen? Ja, wendest du Jesu Wort in deinem Leben an oder ist es vielmehr so, dass du eigentlich zurückgefallen bist in alte Muster und offen gesprochen deinen eigenen Stiefel lebst? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran zurück, wie das war, die Geburtsstunde deines Glaubens. Du bist zum Glauben an Jesus gekommen und du warst hochmotiviert, dein Leben vollkommen Jesus zu unterstellen. Und es war diese Grundsatzentscheidung. Und die Frage ist, was ist aus dieser Grundsatzentscheidung, ich will Jesus folgen, geworden? Wo stehst du heute? Ja, an welche Bereiche lässt du ihn vielleicht gar nicht wirklich ran? Und wo braucht es neue Kompromisslosigkeit, ihm zu folgen? Was bedeuten solche Worte wie hier in Lukas 9, Vers 23, dass Jesus sagt, dass wir uns selbst verleugnen und dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen täglich? Was bedeutet das noch für uns? Es bedeutet ja, dass wir täglich unserem Ich sterben sollen. Und dann jeder von uns kann sich selbst fragen, geschieht das? Wächst das in meinem Leben, dass ich jeden Tag ein Stückchen sterbe und er jeden Tag ein Stückchen mehr auflebt in meinem Leben? Ich weiß, und ich glaube, wir wissen alle, dass wir schwach sind, diese ganze Nachfolge zu leben. Wir schaffen es nicht aus uns. Wir brauchen die Hilfe von Jesus. Und genau aus diesem Grund hat er ja seinen Geist in uns gegeben, der uns verändern will und der uns ermutigt und erbaut und der uns auch als Werkzeuge für Gott einsetzen will. Das heißt, die Kraft der Nachfolge, die kommt nicht aus uns, sondern die kommt aus Jesus. Die kommt aus der Beziehung zu Gott. Und trotzdem fordert Jesus uns auf, folge mir nach. Und entscheide dich immer wieder ganz bewusst aufs Neue, mit seiner Hilfe für ihn zu leben. Ganz nach dem Prinzip von diesem Weizenkorn. Und wenn dieses Weizenkornprinzip in unserem Leben stattfindet und wir uns ganz Jesus hingeben, dann wird das Auswirkungen haben. Ich habe dazu ein Zitat von Thomas Ragland, einem Missionar aus dem 19. Jahrhundert, der Folgendes dazu gesagt hat. Wenn wir uns weigern, Weizenkörner zu sein, in die Erde zu fallen und zu sterben, wenn wir weder Aussichten opfern, weder Ansehen noch Besitz oder Gesundheit riskieren, wenn wir auch dann nicht, wenn wir gerufen werden, unsere Heimat verlassen und Familienbande abschneiden, um Christi willen, dann werden wir allein bleiben. Doch wenn wir Frucht für den Herrn bringen wollen, dann müssen wir ihm selbst folgen, zum Weizenkorn werden und sterben, dann werden wir viel Frucht bringen. Für die Jünger damals, für viele von ihnen hat das bedeutet, dass sie mit ihrem eigenen Leben bezahlt haben und dass sie Jesus wortwörtlich in den Tod gefolgt sind, dann als Märtyrer später. Und es entstand viel Frucht auf diesem Boden von ihnen, den sie hinterlassen haben. Und was auch immer der Herr mit uns, mit dir und mir vorhat, wir wissen es nicht, aber ich hoffe, dass ein jeder von uns sagen kann, dass er so ein Weizenkorn sein will, das bereit ist, sich Jesus hinzugeben, damit daraus große Frucht für ihn entstehen kann. Jesus ist es absolut wert, dass wir uns für ihn hingeben, weil er sich ganz für uns hingegeben hat. Und das ist die Grundlage unserer Nachfolge und das führt uns zum zweiten Punkt von heute Morgen, der heißt ganze Erlösung. Und es geht um Vers 27 bis Vers 33. In Vers 27 nimmt Jesus diese Begrifflichkeit aus Vers 23 wieder auf und spricht erneut von der Stunde. Und da sagt er, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Für Jesus steht dieser schwere Weg nach Golgatha und sein Tod am Kreuz steht kurz bevor. Und wir bekommen hier einen ehrlichen Einblick hinein in das, was er empfunden hat in dieser ganzen Situation. Er sagt, meine Seele ist bestürzt. Könnte auch übersetzen hier mit, meine Seele ist aufgewühlt oder meine Seele ist beunruhigt oder erschüttert. Also Jesus ist voller Angst und voller Unruhe. Und es zeigt an dieser Stelle seine vollkommene Menschlichkeit. Und ich glaube, jeder von uns hat großes Verständnis dafür, dass die Seele aufgewühlt und ängstlich ist, wenn man solchen Leiden entgegengeht. Aber bei Jesus kommt etwas erschwerend Größeres noch hinzu. Führen wir uns noch mal für einen Moment vor Augen, dass Jesus nicht nur die körperlichen Schmerzen erlitten hat, sondern dass er von Gott verlassen wurde am Kreuz. Und dass der gesamte Zorn Gottes über die gesamte Menschheit in nur einem Moment geballt über ihn kam. Es gibt nichts, womit wir das vergleichen könnten in dieser Welt, was da passiert ist. Und wenn wir uns jetzt fragen, wer kennt denn den Zorn Gottes durch und durch am besten, dann ist die Antwort Jesus. Und zwar nicht nur aus dem Alten Testament, aus den Manifestationen von Gottes Zorn, sondern er kennt ihn aus seinem eigenen göttlichen Wesen bis ins Kleinste. Jesus ist absolut vertraut mit dem Zorn Gottes. Und Fakt ist, es gibt im ganzen Universum nichts, was so grausam wäre wie der Zorn Gottes. Wir erschrecken ja bei manchen Geschichten im Alten Testament, wenn wir sehen, wie Gott seinen Zorn ausgelebt hat. Und es läuft uns eiskalt den Rücken runter, wenn wir in die Offenbarung schauen und sehen, wie Gott seine Zorngerichte über die Menschheit kommen lässt, wenn wir uns da mal hineindenken. Aber Jesus kennt die ganze geballte Ladung und Tragweite von Gottes Zorn und das versetzt ihn in Angst und Unruhe. Und zwar in Angst und Unruhe über die Stunde, wenn der Zorn Gottes auf ihn ungefiltert herabprasselt. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns das nicht ausgehalten hätte und davongelaufen wäre. Ja, wir kennen selbst ja Situationen, leidvolle Situationen, in denen wir am liebsten davonlaufen würden und wenn wir die Möglichkeit haben, das vielleicht auch manchmal tun. Und Jesus kennt dieses ganze menschliche Ringen. Ja, und wir sehen das hier, das ist so ähnlich wie im Garten Gethsemane, wenn er hier sagt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Das sind so die urtypischen menschlichen Überlegungen. Und ich glaube, wenn wir so unsere Gebete analysieren, dann beten wir ja ganz oft nach diesem Motto, ja, nach diesem Muster. Vater, rette mich aus dieser Stunde. Nimm mein Leid hinweg, verschone mich. Das kennen wir, glaube ich, sehr gut, gerade wenn es uns schlecht geht. Und auch Jesus kennt diese menschliche Denkweise, aber sein Entschluss steht fest. Er sagt, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Es war kein Zufall, sondern Jesus wusste sehr genau, dass das der Plan Gottes war und dass kein Weg daran vorbeiführte, dass er diesen Weg bis zu Ende geht. Er wusste nur zu gut, die Stunde des Zornes Gottes war nötig, damit die Stunde der Erlösung möglich geworden ist. Ja, nochmal, die Stunde des Zornes Gottes war nötig, damit die Stunde der Erlösung möglich geworden ist. Keiner von uns, du und ich nicht, wir wären nicht erlöst worden, wenn Jesus an dieser Stelle einen Rückzieher gemacht hätte. Und so entschied er sich, den Plan Gottes zu erfüllen und er sagt es hier mit den Worten, Vater, verherrliche deinen Namen. Und was er damit zum Ausdruck bringt, ist ein Vorbild für uns. Weil Jesus erachtete das Beugen unter Gottes Willen und Gottes Ehre höher als sein eigenes Wohlergehen. Ganz nach diesem Motto aus dem Garten Gethsemane, wo er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und von dieser Haltung wollen wir lernen, was auch immer wir auf dem Weg unserer Nachfolge erleben, was uns begegnet, welches Leid uns vielleicht trifft, welche Lebensumstände, welche Nöte, die alle schlimm sein können, die Haltung, die Gott am meisten ehrt, ist in diesem Gebet zu finden. Vater, verherrliche deinen Namen. Weil ich bringe damit zum Ausdruck, deine Ehre, Gott, ist mir wichtiger als mein Wohlergehen. Und darum geht's. Und das ist das Gebet, das Jesus hier spricht. Und der Vater reagiert darauf in der zweiten Hälfte von Vers 28, wo es dann heißt, da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Das ist das dritte Mal im Leben von Jesus, was uns überliefert ist, dass eine Stimme vom Himmel, die Stimme des Vaters vom Himmel her erklingt. Das war zum einen bei der Taufe Jesu der Fall, am Anfang seines Dienstes, Matthäus 3 kann man das nachlesen, dann bei der Verklärung Jesu in Matthäus 17 und nun hier am Ende seines Dienstes vor seiner Kreuzigung und Auferstehung. Und es ist an dieser Stelle ganz spannend zu sehen, wie Gott der Vater seinen Sohn ermutigt und sich zu ihm stellt, nachdem er sich ganz bewusst seinem Willen unterstellt hat. Und auch das dürfen wir wissen, dass Gott sich zu uns stellen wird, wenn wir uns unter ihn stellen und unter seinen Willen stellen. Nicht in der Form, dass wir eine Stimme vom Himmel dann unbedingt hören, sondern in vielen anderen Formen, wo wir merken, Gott segnet unseren Gehorsam. Und wenn der Vater nun hier sagt, ich habe meinen Namen verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen, dann meint er damit, dass sein Name schon durch das ganze Leben Jesu hindurch verherrlicht wurde und dass er ihn auch nach seinem Tod wieder verherrlichen wird, nämlich indem er ihn auferwecken wird und indem er ihn in den Himmel, in seine Herrlichkeit wieder zu sich holen wird und Jesus zur Rechten des Vaters sitzen darf. Nun bekam die Volksmenge, die dabei war, das alles ja mit, dass Sie haben mitbekommen, dass da irgendwas Außergewöhnliches passiert, aber sie konnten die Worte des Vaters nicht verstehen. Und so heißt es dann ab Vers 29 weiter, die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Also die Menschen, die dort standen, waren vorrangig Juden, vielleicht diese Griechen auch, die diese Anfrage hatten, aber vorrangig Juden. Und für sie war klar, da ist gerade irgendwas Übernatürliches geschehen. Jesus betet zum Himmel und es geschieht hier etwas. Und für viele war das ein Donnern, was sie vernommen haben. Und die Verbindung von Gottes Reden und von Donnern, die kannten die Juden aus dem Alten Testament. Zum Beispiel vom Berg Sinai in 2. Mose 19, wir hatten das vor längerer Zeit in der Predigtreihe mal, da sieht man, wie es donnert und wie Gott dann redet. Oder auch die Reaktion Gottes auf die Bitte von Samuel in 1. Samuel 12, Vers 18. Auch da reagiert Gott mit einem Donnern. Das heißt, sie bringen damit was in Verbindung. Wiederum andere interpretieren hier gleich und sagen, ein Engel hat mit Jesus geredet. Was auch immer die Vorstellung dahinter war, aber sie haben versucht, das irgendwie einzuordnen. Ganz klar war, dass vor ihren Ohren und vor ihren Augen eine deutliche Bestätigung für Jesus geschehen ist. Und das macht Jesus hier deutlich. Er sagt, nicht um meinetwillen, sondern um euretwillen ist das geschehen. Noch einmal sollte den Juden, wie schon bei der Auferweckung von Lazarus, in Johannes 11, Vers 42, deutlich werden, dass der Vater sich ganz klar zum Sohn bekennt, damit sie glauben. Und das, bevor es zu spät ist. Mit der Stunde des Todes und der Auferstehung von Jesus erfolgt nämlich zugleich die Stunde des Gerichts. Jesus sagt in Vers 31 dann, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Mit dem Fürst dieser Welt ist der Teufel gemeint an dieser Stelle. Der Teufel, der Menschen gefangen hält in seinen Klauen. Und im ersten Moment hätte es so aussehen können, dass der Tod Jesu am Kreuz der Sieg für den Teufel gewesen wäre, weil er es geschafft hat, dass sie ihn getötet haben. Aber gleichzeitig, wenn man die ganze Geschichte anschaut, dann sieht man, dass der Teufel genau dadurch entmachtet wurde und zugrunde gerichtet wurde. Und dass Menschen aus den Klauen des Teufels herausgelöst werden können. Aber durch das Erlösungswerk Jesu entscheidet sich auch für jeden von uns die Frage nach Gericht oder Gnade. Jesus spricht ja hier bereits davon, dass er von der Erde erhöht wird. Und Johannes gibt diese Deutung gleich mit, dass er damit andeutet, dass er am Kreuz sterben wird. Und das erinnert uns an ganz ähnliche Worte, eine ganz ähnliche Andeutung im Johannesevangelium, die uns schon mal begegnet ist, in Johannes 3. Und in Johannes 3, Vers 14 und 15, da wird ganz ähnlich das gesagt, aber die Relevanz für uns noch deutlicher aufgezeigt. Da hieß es, Johannes 3, Vers 14 und 15, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Jesus ging den ganzen Weg bis ans Kreuz, weil er wusste, dass ohne Tod und ohne Auferstehung keine Erlösung möglich gewesen wäre. Aber dadurch, dass er stellvertretend für deine und meine Sünde die volle Strafe getragen hat, den vollen Preis bezahlt hat, dadurch kann er uns vergeben und ewiges Leben geben. Und genau davon spricht Johannes 3, Vers 15, vom ewigen Leben, und zwar für jeden, der an ihn glaubt. Und wenn hier steht, jeder, der an ihn glaubt, dann ist egal, ob Jude oder Grieche oder aus irgendeiner anderen Nation. Und genau da schließt sich der Kreis dann auch in Johannes 12, Vers 32 wieder, wenn Jesus dort sagt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Mit diesem alle sind nicht automatisch alle Menschen gemeint, weil nicht alle Menschen an Jesus glauben werden, sondern es ist vielmehr gemeint, dass alle Menschen aus allen Nationen. Ja, und denken wir nochmal kurz an die Ausgangslage zurück. Da sind einige Griechen, die kommen zu Jesus und Jesus antwortet sehr ausführlich und kommt am Ende darauf, dass er sagt, was für ihre und erweitert auch für unsere Erlösung nötig ist, nämlich sein Tod am Kreuz für unsere Sünde und unser Glaube an ihn. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt von heute Morgen, der heißt ganze Entschlossenheit. Und es geht um Vers 34 bis 36 jetzt noch. Die Juden damals schienen irgendwie zu verstehen, dass Jesus von seinem Tod sprach, aber das passte vorne und hinten nicht zusammen mit ihrer Messias-Vorstellung. Vorstellung. So heißt es in Vers 34, die Volksmenge antwortete ihm nun, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Sie waren verwirrt an dieser Stelle. An verschiedenen Stellen im Alten Testament, zum Beispiel in Jesaja 9, Vers 6, da wird deutlich, dass der Messias ein ewiges Königreich besitzen wird. Und sie hatten ihn ja auch vor kurzem erst als König eingeführt in Jerusalem, als König empfangen, aber die Aussage von seinem Tod, das passte überhaupt nicht ins Raster. Und dann greifen sie diesen Begriff, diesen Titel Sohn des Menschen nochmal auf, den Jesus selbst ja in Vers 23 schon für sich verwendet hat. Und der war geläufig für die Juden, nämlich aus Daniel 7, Vers 13 und 14. Und auch da heißt es über diesen Sohn des Menschen, über den Messias, dass seine Herrschaft eine ewige Herrschaft sein wird, die nie vergeht. Und dass sein Königtum so sein wird, dass es nicht zerstört wird. Und nun spricht Jesus, der Messias, hier von seinem Tod. Und sie fragen sich, wie soll das gehen? Ja, es kann doch nicht sein, dass Jesus stirbt, bevor er sein Königtum überhaupt so richtig angetreten hat. Das passt einfach nicht zusammen. Es war für sie unvorstellbar und sie konnten nicht begreifen, dass gerade der Tod und die Auferstehung von Jesus der Weg waren, um ein ewiges Königreich für sich einzurichten. Das heißt, sie standen hier in diesem Zwiespalt als Juden, der da lautet, schauen versus Vertrauen. Ja, oder anders ausgedrückt, nicht sehen und doch glauben. Und genau davon spricht Jesus gewissermaßen in Vers 35 und 36 dann. Da heißt es, da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht unter euch, wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreift. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Jesus spricht von Licht hier an dieser Stelle. Und wenn er von Licht spricht, dann meint er an dieser Stelle damit sich selbst. Und auch das wurde im Johannesevangelium immer wieder deutlich. Zum Beispiel schon ganz am Anfang vom Johannesevangelium, wo es in Johannes 1, Vers 4 und 5 heißt, das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Oder denken wir an diese ganz bekannte Aussage von Jesus in Johannes 8, Vers 12, wo er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ganz ähnliche Worte wie in Johannes 8 sehen wir hier in Johannes 12. Und Jesus weiß, dass die Zeit drängt und dass er nicht mehr lange unter ihnen sein wird. Schon bald wird er ans Kreuz gehen und wird auferstehen und wird in den Himmel auffahren. Aber noch haben sie ihn vor Augen. Noch scheint das Licht und es besteht die Möglichkeit, sein Licht in ihr Leben hineinscheinen zu lassen, ja, ihn anzunehmen. Das Wort, was hier mit wandelt übersetzt ist, das kann man auch mit gehen übersetzen. Und genau darum geht es, aktiv auf Jesus zuzugehen, sich ihm anzuschließen, mit ganzer Entschlossenheit aus der Finsternis herauszutreten und in seine Nachfolge einzutreten. Dazu lädt er hier ein. Die Bibel beschreibt den Zustand eines jeden Menschen, der nicht an Jesus glaubt, als Finsternis, als geistliche Finsternis. Und wir kennen das aus der Natur, dieses Prinzip, ohne Licht gibt es kein Leben. Ohne die Sonne könnte hier auf der Erde kein Leben existieren. Und die Sonne war in der damaligen Zeit, wo es ja noch keine Elektrizität gab, war noch viel bedeutsamer für die Leute. Und es war für jeden klar, dass du bei Nacht ohne Licht orientierungslos umherirren wirst und aufgeschmissen bist. Und genauso gibt es auch für uns Menschen kein wahres Leben, kein ewiges Leben und auch keine Orientierung in dieser Welt, wenn wir Jesus nicht haben. Erst wenn sich ein Mensch Jesus zuwendet, wenn er an ihn glaubt, dann wird es hell in seinem Leben. Und hier in den Versen 35 und 36 sind zwei Imperative, zwei Aufforderungen, die auch für uns gelten, die wir uns zu Herzen nehmen wollen. Zwei Aufforderungen und zwei Auswirkungen, die damit verbunden sind. Die erste Aufforderung, die Jesus hier sagt, ist, wandelt, damit nicht Finsternis euch ergreift. Also wenn du noch kein Christ bist, dann geh dieser Sache mit Jesus nach und tritt ein in seine Nachfolge, bevor es zu spät ist. Noch scheint sein Licht, aber es gibt irgendwann ein zu spät. Und die Bibel spricht davon, dass es eine Hölle gibt, und die Hölle wird unter anderem mit dem Ort der äußersten Finsternis beschrieben. Und an diesen Ort wird jeder kommen, der nicht an Jesus geglaubt hat und sich ihm nicht zugewandt hat. Deshalb dieser erste Appell, wandelt, ja, geh auf Jesus zu. und wandel mit ihm, damit nicht Finsternis euch ergreift. Und das Zweite, was er sagt, ist, glaubt an das Licht, glaubt an Jesus, damit ihr Söhne des Lichts werdet. Also vertrau dich Jesus an, wende dich im Gebet an ihn, bitte ihn um Vergebung deiner Sünden und sag ihm, dass du im Glauben persönlich in Anspruch nehmen willst, dass er auch für deine Sünde am Kreuz dort bezahlt hat. Wenn du auf diesen Ruf von Jesus, Wandel und Glaube, noch nicht entschlossen reagiert hast, dann tu das heute. Und wenn du Fragen oder Unklarheiten hast, was es bedeutet oder wie es gehen soll und du es aber tun willst, dann sprich mit jemand darüber. Dann hau jemand an, den du hier kennst, dem du vertraust. Für jeden, der auf diesen Ruf gehört hat und der sich bekehrt hat, für den gilt dann das, was Jesus hier sagt, damit ihr Söhne des Lichts werdet und was Paulus dann später in Epheser 5 auch sagt, wo er so schön deutlich macht, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Licht. Ja, das trifft für viele von uns heute Morgen hier zu. Wir sind Licht im Herrn geworden. Und auf dieser Basis, auf diesem Stand, den wir haben, dürfen wir ganz entschlossen diesem Appell Folge leisten, wandelt als Kinder des Lichts. Das Licht Jesu soll mehr und mehr durch unser Leben scheinen. Wir wollen ihn reflektieren in unser Umfeld hinein, durch unser Leben. Bei Jesus gibt es keine halben Sachen. So war das Thema von heute Morgen. Stattdessen geht es bei ihm um erstens ganze Nachfolge, zweitens ganze Erlösung und drittens ganze Entschlossenheit. Bei Jesus gibt es keine halben Sachen. Die Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Gehst du ganz mit ihm? Oder denkst du, du könntest halb ihm folgen? Ja, folgst du ihm kompromisslos? Gehst du all in für Jesus? Das ist die Frage, die ich uns mitgeben will am Ende. Und ich will diese Predigt von heute Morgen gerne schließen mit zwei Versen aus Josua 24, wo Josua das Volk vor die Wahl stellt. Und wir wollen uns das zu Herzen nehmen und auch uns ein Stück weit vor die Wahl stellen lassen. Ich möchte Josua 24, die Verse 14 und 15 gerne abschließend lesen. Da heißt es so, fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Nehmen wir uns einen kurzen Moment, dass wir das sacken lassen und uns diese Frage stellen lassen. Was wollen wir wählen, auch heute Morgen? Und dann wollen wir gemeinsam bewusst dieses Lied als Bekenntnis singen, ein Leben für Gott. Und ich lade euch ein, wenn ihr mögt, gerne dazu dann aufzustehen. Aber nehmen wir uns erst einen kurzen Moment der persönlichen Ruhe.